Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Begegnungen können ja eigenartig sein. Ich weiß noch, wie ein Brautpaar zu mir kam, zur Anmeldung für die Hochzeit, und der Bräutigam hat mich besonders angestrahlt und hat dann schließlich gesagt, kennen Sie mich nicht mehr? Helfen Sie mir bitte. Dann hat er gesagt, Sie haben mich einst im Ulmer Münster getauft. Da konnte ich bloß sagen, Sie haben sich aber seitdem ein bisschen verändert, nicht? Ihm war es bewusst, ich konnte ihn gar nicht kennen, Begegnungen, die fast zufällig waren, wichtig waren, aber Veränderungen. Peinlicher war es schon, als ich in Korntal dann vor 9 Jahren als Ruheständler Wohnung nehmen durfte und eine Dame auf mich zukam und sagte, wir kennen uns doch. Es tut mir leid, vielleicht können Sie mir helfen. Ja, wir saßen doch 6 Jahre zusammen in der württembergischen Landessynode. Die hatte sich nicht viel verändert, aber ich hatte ihr keine Beachtung geschenkt. Ich habe neben ihr hergelebt. Sie kannte mich und mir war es furchtbar peinlich, dass mir es gar nicht bewusst war. Wir haben ja manche Begegnungen im Leben, wo Menschen sagen, ich bin Ihnen doch, wir waren doch mit Njammer auf der Dnjeperreise, Petersburgreise, ich darf ja viel Reise machen. Und ich kriege es einfach nicht mehr bei den mancherlei Begegnungen, die wir hatten, auf die Reihe. Deshalb helfen Sie mir oft und sagen, wir sind uns schon mal begegnet. Anders ist, was Peter Hane erzählt hat. Wenn er aus dem Zug aussteigt oder Flugzeug und durch die Reihen geht, dann schauen ihn manche Leute so erwartungsvoll an und sagen, kennen wir uns, sind wir schon mal begegnet? Ja, ich sehe sie doch jeden Abend bei heute. Das ist eine einseitige Begegnung, nicht? Also es ist nicht unbedingt so, dass Peter Hane die alle kennen kann. Es gibt lebensverändernde Begegnungen. Ich möchte jetzt nicht erzählen, wie ich das erste Mal meiner späteren Braut und Frau begegnet bin, wo der große Blitz im Leben war, die oder nie, nicht? Aber ich weiß, wurde auf den Stuttgarter Oberkirchenrat geladen vor langen Jahren, dachte, es ging um eine Versetzung als Vikar, und dann kam plötzlich der alte Landesbischof Haug heraus und sagt, sind Sie der Herr Schäffbuch? Gleich komme ich, wir müssen miteinander sprechen. War lebensverändernd, diese Begegnung mit dem Bischof. Ich durfte 3 Jahre mit dem väterlich verehrten Freund zusammenwirken, als sein Adjutant, als sein Mitarbeiter. Und wenn ich später mich gefragt habe, warum bin ich denn so viel in EKD-Synoden, Landessynoden, in Kirchenpolitik hineingerutscht, Bekenntnisbewegung, die weltweite Christenheit, dann war es diese erste Begegnung, kann den Platz heute noch im Oberkirchenratsgebäude, lebensverändernde Begegnungen. Aber es geht uns ja in diesen Tagen um Begegnungen mit Jesus. Da gibt's auch das, Jesus war aus auf Begegnungen. Nur ganz selten wird uns berichtet, er trieb seine Jünger ins Boot und er blieb allein zurück, Markus 6. Und ging auf einen Berg und betete er selbst allein. Er wollte nicht gestört werden im Gespräch mit dem Vater durch Menschen. Aber sonst war Jesus in diese Welt gekommen, weil ihm die Kontakte wichtig waren. Die ganzen Berichte der Evangelien sind voll mit Einzelbegegnung. Gut, es kommt auch Bergpredigt, Speisung der 5000, aber sonst Hauptmann von Kapernaum, die Frau von Tyrus und Sidon, der Blinde am Stadttor von Jericho. Wenn Sie mal durchblättern, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, eine Fülle von Einzelbegegnungen. Jesus war gar nicht aus auf die große Masse, sondern diesen einen, den Taubstummen, er nahm ihn von dem Volk besonders, Einzelbegegnungen. Da gab es das natürlich auch, dass Jesus Begegnungen gewährte, die ohne Folgen waren. Von da an gingen viele seiner Jünger hinter sich und verließen ihn. War eine Begegnung gewesen, Jesus hatte ihn imponiert, aber dann, das ist eine harte Rede. bei dir wollen wir nicht bleiben, das ist merkwürdig, das verstehen wir nicht. Und für den Petrus war es lebensverändernd. Diese erste Begegnung, als Jesus sagte, könnte ich nicht ihre Dienste in Anspruch nehmen mit ihrem Boot. Könnten Sie mich ein wenig hinausfahren, dass ich vom Boot aus wie von einer Kanzel reden kann. Und der Petrus muss zuhören auf seiner Ruderbank und bekennt nachher, du hast Worte des ewigen Lebens. Ich kann nicht mehr weggehen von dir. Das sind Worte der Ewigkeit. Worte voll Kraft. Nun wurde uns ja in den letzten Jahrzehnten weiß gemacht, die Bibel sei einseitig patriarchalisch ausgerichtet auf Männergeschichten. Und die feministischen Theologinnen hätten dann erst entdeckt, dass es auch noch ein paar Frauengeschichten gibt. Auch wer in der Bibel zu Hause war, wusste, wie viel Frauengeschichten, Gottes Wirken an Frauen, durfte in den letzten Tagen in der Türkei sein, da ist heute noch eine fast ausschließliche Männergesellschaft. Es geht in den Straßen, überall Versammlungen, in den Omnibussen, fast 98% immer Männer, die Frau die ist zu Hause. Und da ist was ganz Besonderes, dass die Bibel von Adam und Eva angefangen, von Rebekka und Rahel gar nicht zu reden, von Abigail und Esther berichtet, was Gott durch Frauen wirkt. Und wir wissen es, die erste Christin in Europa, die Lydia, der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was von Paulus geredet war. Gott benutzt dieses edle Werkzeug, oft von den Männern verachtet in den patriarchalischen Gesellschaften, als Antenne für sein Wirken. Paulus konjugiert das durch. Was soll eine Frau machen, die einen ungläubigen Mann hat? Bleib du das Fenster, durch das der Heilige Geist hineinwirkt in eure Familien, auch auf eure Kinder. Also Begegnung mit Jesus, auch besonders bei Frauen. Kriegen wir zusammen, wie, welchen Frauen Jesus etwa begegnet ist? Die Evangelisten berichten uns. Sie sind ja alle Schriftgelehrtinnen und Schriftgelehrte. Was für Geschichten haben wir denn? Frauenbegegnung. Jesus begegnet Frauen. Bitte? Am Jakobsbrunnen, die Frau von Sichar, die Samaritanerin. Nach der Auferstehung, Maria Magdalena. Bitte? Ja, die blutflüssige Frau. Helfen Sie mir? Die gekrümmte Frau, die aufgerichtete. Ja. Denken Sie an die Witwe im Stadttor von Nain, Maria und Martha, das Schärflein der Witwe am Opferstock im Tempel von Jerusalem. Eine Fülle. Früher hat man gesagt, das kananäische Weiblein, die Frau von Tyrus und Sidon mit ihrer kranken Tochter. Das ist ganz ungewöhnlich im Altertum, wenn Sie nachlesen bei Herodot oder bei Cäsar. Da sind kaum Frauen erwähnt. Und die Bibel erwähnt plötzlich, für Jesus sind Frauen und Männer wichtig. Jesus begegnet Frauen. Und deshalb darf ich Ihnen auch heute ein Lebensbild ein bisschen skizzieren einer Frau, der Jesus begegnet ist. Und dabei wissen wir noch nicht einmal genau, wann das war. Es gibt ja merkwürdige Begegnungen, dass uns bewusst wird, da lebt ein Mensch neben mir, der ist mir wichtig. Und er sagt, wir sind doch schon 2 Jahre miteinander aufs gleiche Gymnasium gegangen. Das offenbar bin ich dir gar nicht aufgefallen. Ich war immer da, ich habe dich gesehen, aber du hast noch gar nicht begriffen, dass ich mein Auge auf dich geworfen habe. Und so war es bei der Hedwig von Redern. Sie konnte nie ein Datum angeben, wann sie sich eigentlich für die Gemeinschaft mit Jesus entschieden hat. Das hat sie oft gestört. Und da hat ihr seelsorgerlicher Freund, Graf Andreas von Bernstorff, kaiserlicher Kammerherr, eine prägende Gestalt unter den christlichen Preußen, zu ihr gesagt, er habe einmal gehört von einer Frau in England, die wollte nach Amerika auswandern und brauchte einen Geburtsschein und konnte bei keiner Behörde herausbringen, das Datum ihrer Geburt. Sie wusste wohl den Ort, aber nicht mal genau wo, denn die Eltern waren dann weggezogen. War einfach das Datum nicht zu finden. Und da habe schließlich der Standesbeamte gesagt, ich kann Ihnen nur bescheinigen, dass Sie am Leben sind. Will man auch nicht genau rauskriegen, wann das begonnen hat. Und so hat der Graf Bernstorff zu Hedwig von Redern gesagt, ich kann dir bloß bescheinigen, dass du mit Jesus lebst. Wann das begonnen hat, kriegt man nie raus. Vielleicht war er längst um dich, umgeben von den Gebeten deiner Eltern, vom Geist deines Vaters, eines preußischen Brigadegenerals, der seine Tochter zu Jesus führen wollte, auch wenn sie sich hart dagegen gewehrt hat. Also, sie konnte kein Datum angeben, wann das begonnen hat, aber Jesus von Ewigkeit her hatte sie erwählt, geliebt und dann auch berufen in seine Gemeinschaft. Sie stammte aus altem preußischem Adelsgeschlecht, das man 600 Jahre hindurch verfolgen kann, in der Mark Brandenburg. Das elterliche Schloss stand in Wandsdorf, westlich von Berlin. Jetzt muss ich ein bisschen was erzählen von Preußen. Hier in Baden und auch bei uns in Württemberg hat Gott für die Erweckungen ganz stark Handwerker benutzt, Lehrer, Kaufleute, Mittelklasse-Leute, Landwirte. In Ostelbien bis hinüber nach Ostpreußen, in Pommern und in der Mark Brandenburg, in der Gegend um Berlin, hat Gott ganz stark den Adel benutzt, um sein Leben hineinzubringen ins Volk. Reinhold von Thadden-Triglaff aus pommerschem Gut, gell? Wir kennen den Namen als Kirchentagspräsident. Die Preußen haben neben ihrer Vaterlandsliebe zum Königreich Preußen und ihrer Treue zu ihrem preußischen König mitgebracht eine ganz große Einsatzbereitschaft für das, was sie einmal als richtig erkannt hatten. Zwei Geschichten. Friedrich der Große geht übers Schlachtfeld von Kunersdorf in der Nacht, übersät mit so vielen gefallenen, einfachen Soldaten und Offizieren. Und er ruft nach einem, mit dem er besonders verbunden war, befreundet war. Wedel, wo ist Wedel? Vielleicht ist er ein Schwerverwundeter. Und einer von schwer Versehrten erhebt seinen Kopf und sagt, Majestät, hier liegen lauter Wedels, alle für den König gefallen in der Schlacht von Kunersdorf. War so ein Geschlecht, das in Südbrandenburg seine Schlösser hatte. Bereit für den König das Leben hinzugeben. Und dieser Grundton war nachher auch bei Hedwig von Redern da. Mein Leben dem größten König hinzugeben. Sie hat einmal gedichtet, nicht geht es um Denken und Meinen, es geht um sein ewiges Reich. Hinweg drum mit Sagen und Träumen, es ist keine Zeit zu versäumen, Der König kommt eilend, kommt gleich. Der König. Aber zugleich hat der preußische Adel neben dem Einsatz für den irdischen König auch ein Bewusstsein gehabt von der Ehre. Unser erster Bundespräsident Theodor Heuss hat einmal gesagt, das wahre Preußentum, das so oft lächerlich gemacht wird, General von Zitzewitz oder sowas nicht, das wirkliche Preußentum ist in Friedrichsdorf zu finden, an der Oder, auf dem Grabstein des Herrn von der Marwitz. Als Friedrich der Große empört war, dass eins seiner Schlösser in schlesischen Kriegen geplündert worden war, hat er seinen Generalen befohlen, auch die feindlichen Schlösser zu plündern, als Gegenstoß. Und von der Marwitz hat gesagt, Majestät, ich plündere nicht, es geht gegen meine Ehre. Und da wurde er im gleichen Augenblick entlassen als Offizier und auf dem Grabstein steht von der Marwitz, er wählte Ungnade, wo Gehorsam Unehre bedeutet hätte. Nicht? Er wählte Ungnade, wo der Gehorsam, Kadavergehorsam, Unehre bedeutet hätte. Lieber bleibe ich bei der Ehre und wähle den Zorn meines Königs. Das ein bisschen zum Preußentum. Allein zu der Familie der von Redens in dem Schloss von Wandsdorf, dem armseligen kleinen Schloss, da gab es nicht viel Güter. Die reichen Adligen waren in Pommern, in Ostelbien. Der brandenburgische Adel war im Normalfall arm. Da haben die Diebe nichts mitnehmen können. Aber Verwandtschaft war da. Nenn ein paar Namen. Eine Tante von Gurecki Kornitz, die ganze Familie von der Marwitz, Edler von Katte, der Freund vom Friedrich dem Großen, Leutnant von Katte, der edle Ballan von Tirek auf Rebenfels und Wranik, und dann die vielen Menschen, die die Berliner Erweckung geprägt haben, diese Adligen, erster Stelle Graf Eduard von Pückler, der Erfinder der Michaelsbruderschaft, Gemeinschaftsbewegung in Berlin, Graf Andreas von Bernstorff, kaiserlicher Kammerherr, Kurt von Knobelsdorff, General, Gründer des Blauen Kreuzes, Toni von Blücher, Margarete von Oertzen, Gräfin Waldersee, Oberstleutnant von Hassel, Frau von Bethmann, Frau von Mecklenburg, Jenny von Platow, Baronin Tüngen, Fräulein von Zitzewitz, genug. Das war der Lebenskreis von Hedwig von Redern. Aber der Vater war überzeugter Christ, der Brigadegeneral von Redern. Bei ihm galt nicht nur der preußische Grundsatz, wir Preußen fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt, sondern bei ihm findet sich schon die Gewissheit, die nachher der Reichspräsident von Hindenburg so formuliert hat, ich bleibe dabei, ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist und dass ich mich seiner Gnade getrösten darf. Nicht einfach ein nebelhafter Gottesglaube. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind im Augenblick dabei in der Christenheit, dass wir Jesus Christus verlieren und sagen, Gott genügt doch. Dann können wir uns auch mit den Muslimen verständigen und mit Israel und so. Gott spreche nicht so viel von Jesus. Wie Gott, das ist evangelikal, fundamentalistisch. Nein, nein. Die wussten, die Christen, diese adligen Christen von Preußen. Ich bleibe dabei. Ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und dass ich mich seiner Gnade getrösten darf. Das war auch die Gewissheit des Generals von Redern. Er hatte der 10-jährigen Tochter eine Bibel geschenkt und hat vorne auf das Vorsatzblatt geschrieben, zum fleißigen täglichen Gebrauch. Aber man kann Glaube und Bibellesen nicht befehlen, auch nicht als frommer Vater. Sehr oft bei uns, die wir Jesus gehören wollen, die Not, dass wir unsere Kinder nicht hineinzwingen können. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn sie Freunden, Freundinnen begegnen, in Gemeinschaftskreisen, in ECs, CVHMs, dass sie durch Gleichgesinnte hineingeführt werden. Jetzt im Augenblick, wenn dann wieder Jesus House stattfindet, dass eine Evangelisation hilft, dass junge Menschen hineinfinden. An uns Eltern und Großeltern sehen sie auch sehr viel Negatives. Wir sind oft der Grund, dass sie schwer tun, in den Glauben hineinzufinden. Also so war es bei der Hedwig von Redern auch. Sie, die eine dichterische Ader hatte, aber selbst von sich sagte, sie sei ein selbstgerechtes, selbstsüchtiges, hochmütiges Wesen gewesen, hat einmal später gedichtet von jenen Jungmädchenjahren: Mich tauchte der Herr so recht hinein in des Glückes lachenden Sonnenschein. Dort im Schloss von Bansdorf. Ich hatte ein freundlich Lächeln für jeden. Mein Mund wusste klug und auch fromm zu reden. Und doch eins fehlte mir noch. Erbarmen hatte ich mit fremder Not. Vor Mitleid war mein Auge oft rot. Du gabst von der Fülle, die Gott dir gegeben, du führtest kein müßiges, eitles Leben, und doch eins fehlte mir noch. Diese letzte Gewissheit, die der Vater und die Mutter hatte, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Jesus. Wenn Jesus uns begegnet, dann heißt sein Ruf: Her zu mir, mit mir, wie die Rebe am Weinstock. Wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Glucke ihre Küchlein sammelt unter ihre Flügel, wärmend, bergend. Jesus ist aus auf Gemeinschaft. Nicht bloß, dass wir ihn zum Vorbild nehmen, ist alles recht und gut, aber noch am Kreuz, du wirst mit mir im Paradies sein. Gemeinschaft mit Jesus. Dass das unser letzter Gedanke ist im Sterben. Mit dir, Herr Jesus. Bin gespannt, was du jetzt mit mir machst. Noch ein Gedicht. Herr, dass ich sehen möge, lang schon schrie so mein Herz, und nun ist es geschehen. Ich darf dich mit Glaubensaugen sehen, dich, den ich tastend ahnte, Gottes Sohn, mein Heiland und mein König, du allein sollst fortan Leitstern meines Lebens sein. Wie kam's dazu, dass ich schließlich dann als 22-Jährige so dichten konnte? Du, Jesus, sollst der Leitstern sein. Du sollst mein König sein. Es ging durchs Zerbrechen hindurch. Sie hat ihren Vater verehrt, obwohl sie seinen Glauben nicht übernehmen konnte. Und dann ist der Vater gestorben ganz plötzlich, war so die Leitfigur. Das Schloss in Wandsdorf ist abgebrannt, Familienbesitz war keiner da. Die Mutter musste nach Potsdam ziehen in eine kleine, beengte Wohnung. Plötzlich sind all die adligen Verwandten etwas abgerückt von dieser verarmten Familie von Redern. Darüber ist Hedwig von Redern bitter geworden. Beinahe hartherzig. Menschen, die sie von damals kannten, haben gesagt, sie war fast ungenießbar. Und dann in Berlin hat Gott einiges benützt. Zuerst eine Evangelisation von Elias Schrenk, dem schwäbischen Missionar, der dann der große Evangelist in Deutschland wurde. Wenn manche Leute sagen, bei Evangelisationen, da kommen doch meist fromme Leute, die ohnehin schon Christen sind, dann denke ich immer, wir brauchen doch auch nochmal einen neuen Anstoß. Schwäbisch gesagt, einen Sugar. Dass wir nicht einschlafen, nicht rückwärts machen. Gott hat die Evangelisation von Elias Schrenk benutzt. Und dann war dort der alte Generalsuperintendent Braun, große, seelsorgerliche Prediger am Dom. Und dann hatte Graf Pückler die Hauskreise gegründet, die dann zur Michaelsbruderschaft führten, zur Michaelsgemeinschaft. Heute gibt es noch in Berlin, Wedding, einstigen Arbeiterviertel, das Hospiz Graf Pückler. Und dort ist die Michaelsgemeinschaft bis heute zu Hause. Wir werden heute Abend einiges hören von Fritz von Schlümbach, jenem ehemaligen württembergischen Fähnrich, der in Amerika zum Glauben kam und der die Fackel des Evangeliums nach Berlin gebracht hat. Und eigentlich dafür verantwortlich war, dass die Sache der Evangelisation plötzlich in Deutschland ein Zentralanliegen unter Christen wurde. Berlin war damals Notstandsgebiet. Große Industrien sind dort entstanden, Bossig und alles, was später AEG wurde. Es sind sehr viele Menschen aus Polen hereingeströmt nach Berlin. Es gab Kirchengemeinden, Parochien, in denen ein einziger Pfarrer zuständig war für 80.000 nominell Evangelische. Normale Größe einer Konfirmandengruppe bestand mit 250 Konfirmanden. Vereinzelt, die haben die Pfarrer nicht mal die Namen gekannt der Leute. Und da hat der preußische König nach Hilfe gerufen und hat den Missionsdirektor der Basler Mission, den aus Korntal stammenden Dr. Wilhelm Hoffmann, nach Berlin gerufen als Hofprediger. Der hat das alte Institut des Domprediger-Konviktes neu belebt. Damals gab es auch schon stellungslose Vikare, ehemalige Theologiestudenten. Die wurden für ein kleines Taschengeld angestellt und es wurden die großen Mietskasernen durchbesucht durch die jungen Vikare. Besuche, Besuche, Besuche sind wichtig. Aber einmal hat der König den Hofprediger Hoffmann auf den Turm des Schlosses, das jetzt gesprengt wurde von Ulbricht, genommen und hat gesagt, sehen Sie diese gottlose große Stadt, was können die Christen denn tun, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden? War Anliegen des Königs, des preußischen Königs. Und da sind all dann diese Bewegungen entstanden, dass plötzlich Adlige sich verantwortlich wussten für geistiges Leben, dieser Graf Pückler, dieser Kammerherr Graf von Bernstorff. Wir werden heute Abend noch hören, was da bei Schlümbach geschehen ist, mit Fritz von Schlümbach. In dieser Michaelsgemeinschaft haben sie zwei Dinge entdeckt. Einmal, wo Erweckung ist, braucht man das neue Lied. Ich freue mich, dass wir ja in unseren Jahren sehr viele Liederbücher haben. Man kommt gar nicht nach. Wir haben seit einigen Jahren in der evangelischen Kirche in Deutschland ein neues evangelisches Gesangbuch. Man hat gesagt, damit in den nächsten 30 Jahren nicht die vielen Overhead-Projektor Lieder an die Wand geworfen werden müssen oder die Sonderzettel. Jetzt sind wir schon wieder dabei, nach 12 Jahren ein neues Zusatzgesangbuch zu schaffen, weil ein Zeichen dafür, dass neues geistliches Leben da ist, auch das neue Singen ist, neue Lieder. Manche erledigen sich nach wenigen Jahren und manches hält sich durch. Die Lieder der Hedwig von Redern weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das Lied der baltischen Märtyrer. Nicht. Wie viele dieser, was wir eben gesungen haben, wir haben einen Felsen. Was wäre die Christenheit arm? Das hat sich durchgehalten, ist ein Zentrallied geblieben. Also einmal wurde ein neues Gesangbuch herausgegeben und der Graf Bernstorff hat gesagt, ich habe den Eindruck, dass das Fräulein von Redern, so hat man sie geheißen, mithelfen könnte bei der Herausgabe des Gesangbuchs und hat sie eingespannt. Der beste Weg, einen Menschen zum Glauben zu führen, ist nicht, dass man sagt, du brauchst etwas, was ich habe, aber du noch nicht hast. Du solltest Jesus kennenlernen, sondern andersherum. Ich brauche dich. Du hast Gaben. Du könntest uns helfen. So wie Jesus zum Petrus sagte, du hast einen Kahn, den könnte ich brauchen. Wir sollten doch, wenn die Dachrinne leckt am Gemeindehaus, nicht denken, wo ist ein christlicher Flaschnermeister, ein Klempner, sondern wo ist der Nichtchrist, dem wir sagen, sie könnten uns helfen, die Dachrinne am Gemeindehaus zu fertigen. Wir müssen sagen, dass wir Menschen brauchen. Es gibt für Menschen keine größere Ehre als bei Evangelisation. Dann sollen wir nach Leuten sehen, die von sich aus nicht zur Evangelisation gehen würden, aber die haben einen schönen Mercedes fahren, die uns sagen, könnten Sie uns nicht mit Ihrem Auto helfen, immer zwei Damen aus dem Altenheim abzuholen? Das wäre uns eine große Hilfe. Da kommen die plötzlich zur Evangelisation. Wir brauchen, und so hat man zu der Hedwig von Redern gesagt, wir brauchen dich und deine Gaben. Und da ist sie hineingewachsen in dieses Anbetungslied, Bekenntnislied. Und der Graf Bernstorff, ich habe seinen Namen schon ein paar Mal erwähnt, nach außen hin etwas langweilig, patriarchalisch, hat erkannt, wo neues Leben ist, ist die Arbeit mit Kindern elementar wichtig. Kinderarbeit. Er war der Gründer der Sonntagsschularbeit. Die Sonntagsschule war ja bis zum Hitlerstaat eine Sache der ECs, der CVJMs, der Gemeinschaften. Erst als der Hitler das verboten hat, hat man sie in die Kirche hereingenommen. Wir sind heute so in der Not, dass es gar nicht mehr die alte Sonntagsschule gibt. Was war das für eine Hilfe für mich zwischen meinem 14. Lebensjahr und Studium, dass ich 6 Jahre lang jeden Sonntag mich auf eine biblische Geschichte vorbereiten musste und so, dass ich sie erzählen konnte, den jungen Leuten, die damals auch nicht besser aufgepasst haben als heute. Wir hatten ein Heer in Amerika, Deutschland, England gehabt von Frauen und Männern, die durch die Sonntagsschule in die Bibel hineingewachsen sind. Und heute sagt man, wir haben eine Gemeindediakonin, die das machen kann. Ah nein, der Witz ist, dass wir Laien dafür gewinnen. Und so ist die Hedwig von Redern hineingewachsen in die Sonntagsschularbeit, die von Graf Bernstorff begonnen war. Ich habe gesagt, er hat ihr gesagt, wann dein Leben begonnen hat, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass du lebst. War ihr Seelsorger. Sie ist in Berlin nicht bloß diesen Graf Pückler, Schlimbach, Bernstorff begegnet, dem CVJM-Pionier, Forstmeister von Rotkirch, sondern es kam auch Georg Müller von Bristol, der Waisenhausvater, Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission. Plötzlich hat sie gemerkt, was das für ein Lebenskreis ist mit lebendigen Christen und wie unterschiedlich Christen sein können, dass man alle aneinander verrückt werden können an ihrer verschiedenen Art. Der eine mehr langweilig, der andere dynamisch. Der eine singt gern neue Lieder, der andere gern alte Choräle. Dass man einander erträgt, das ist ihr ganz früh wichtig geworden. Und sie hat deshalb das Lied gedichtet, das eigentlich ein Kernlied geworden ist, der Allianzarbeit über die einzelnen Denominationen hinweg. Ach, kommt, reicht euch liebend die Hände. Es geht doch um sein Reich, seine Kron. Hört's doch, soll er um euch weinen? Der König will euch doch einen. Bringt euch nicht um ewigen Lohn. Der König will euch einen, ob ihr Methodisten oder Baptisten seid oder Landeskirchler, adlig oder nicht adlig, Arbeiter oder woher ihr kommt, aus Polen. Der König will euch einen, so, wenn ihr wirklich zu Jesus Christus gehören wollt. Das ist ihr bei der Arbeit in Berlin aufgegangen und dann kam die Arbeit am Schreibtisch. Der Vater hat ihr zur Konfirmation einen Schreibtisch geschenkt. Das war ihr liebstes Konfirmationsgeschenk. Da entstand zuerst Jungmädchenpoesie, ein bisschen unnüchtern. Sie hat unter ihre Gedichte immer nur geschrieben HVR, Hedwig von Redern. Aber dann, als sie in der Michaelsgemeinschaft hineingewachsen ist, in Besuchsdienstarbeit, vor allem in Krankenhäusern in Moabit, Dann hat sie gemerkt, wie wichtig es ist, beim Krankenbesuch einen kleinen Krankentrost dazulassen. Kein dickes Buch, oft bloß eine Spruchkarte mit einem Liedvers, der sich einprägt. Sie hat dann ein Gedichtbändlein herausgebracht, schlichte Lieder für schlichte Leute. Darin steht, das weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld. Aber auch wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird doch das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und jetzt entstand am Schreibtisch, nachdem Jesus sie gefunden hatte, eine Fülle von Arbeit. Nicht bloß schlichte Lieder für schlichte Leute, zuerst Traktate, Weihnachtshefte, der Kalender Zeit und Ewigkeit, der zu Zehntausenden verbreitet wurde. 33 Jahre lang hat sie diesen Kalender, wo so wie heute der Neukirchner Kalender oder Konstanzer Kalender, hat sie den betreut. 36 Jahre lang gab sie ein CVM-Jungscharblatt für jede Woche heraus. Dann hat sie entdeckt, dass es ja verschiedene Berufe gibt, die nie einen Gottesdienst besuchen können. Damals entstand die christliche Bäckervereinigung und Konditorenvereinigung, die Gasthausmission. Sie hat in Berlin begonnen, die Arbeit unter Polizisten. Früher konnten die Wachtmeister und so weiter nicht in Gottesdienst, sie hatten permanent Dienst. Briefträgerarbeit, Eisenbahnerarbeit, für alles hat sie besondere Traktate herausgegeben. Und das christliche Wochenblatt, die Warte, das dem Graf Bernstorff so wichtig war. Die Kräfte der Hedwig von Redern sind offenbar gewachsen, je mehr sie sich zugemutet hat. Sie ließ sich auch nicht durch Widerstände lähmen. Das preußische Konsistorium hat gesagt, was ist denn das plötzlich in Moabit? Da ist eine adlige Dame, die macht Besuche, das ist doch Aufgabe der Pastoren. Und es wurde ihr verboten, dass sie weiterhin ihre seelsorgerlichen Krankenbesuche macht. Aber sie hat sich nicht durch Reaktion irgendwie verbittern lassen, sie, die in jungen Jahren so schnell verbittert war, sondern ihre ganze Kraft war darauf gerichtet, zu agieren. Wenn sie mich in Moabit rausschmeißen, vielleicht gibt es in Potsdam Aufgaben. Wo sind neue Aufgaben, die ich wahrnehmen kann? Ich möchte mich nicht lang verstreiten um irgendwelche Dinge, die mir verboten werden. Und dann ist auch zur schriftstellerischen Arbeit herausgewachsen die kirchengeschichtliche Arbeit. Wir haben herrliche Biografien von ihr geschaffen, etwa über Hildegard von Bingen, diese mittelalterliche Frau, Katharina von Siena, Madame Guyon, Nikolaus von der Flüe, also auch katholische Christen. Wo echtes Leben aus Christus war, das hat sie mit Gespür entdeckt und hat es auch dann fruchtbar gemacht für die neue Erweckungsbewegung. Einer der schönsten Biografien, die sie geschaffen hat, ist über die baltische Adlige Juliane von Krüdener, die etwas merkwürdige Person, die nach den Befreiungskriegen aus war auf eine heilige Allianz, dass Preußen, Russland und Österreich zusammen ein Europa schaffen. Also was uns heute wichtig ist, dass wenigstens der Präambel was von Gott vorkommt. Nein, sie wollte das von 10 Geboten her Europa bestimmt ist. Eine Frau hat den Zaren und österreichischen Kaiser zusammengebracht, die Frau von Krüdener, Juliane von Krüdener, geborene von Vietinghoff, die das Lebensbild geschaffen, wenn Sie mal Antiquariat noch finden, ist ein Juwel von Hedwig von Redern. Mit all dem wollte Hedwig von Redern deutlich machen, was Jesus gesagt hat, bleibt in mir. Wie die Rebe aus sich kann keine Frucht bringen, sie bleibt in einem Weinstock, so könnt ihr auch keine Frucht bringen, ohne dass ihr in mir bleibt. Wenn Menschen mit Jesus verbunden sind, kann Unvorstellbares geschehen. Neue Kraft, fruchtbares Wirken. Und unter den vielen Biografien, die sie geschaffen hat, werden wir immer wieder Madame Guyon, Frau von Krüdener, Hildegard von Bingen, Frauengestalten finden, weil sie wirklich ein Gespür hatte, das ist vernachlässigt worden bisher. Man hat immer die Väter, es gibt in Württemberg 4 Bände, württembergische Väter, als ob es nicht Mütter im Glauben gegeben hätte. Ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, vielleicht liegt es auch. schwäbische Frauengestalten, die Mütter, die Gott uns geschenkt hat. Hedwig von Redern hat gesagt, wir dürfen nicht nur im Heute leben. Gott stellt uns hinein, nicht bloß in die Gemeinschaft mit Christen zwischen Japan und Amerika, sondern auch aller Jahrhunderte. Der Augustin ist uns genauso wichtig wie Martin Luther. Quer durch die Jahrhunderte hat Gott Menschen uns geschenkt, von denen wir lernen können. Das war eigentlich, was geistlich unter Ökumene verstanden wird, nicht eine Einigung von Organisationen, sondern wie die evangelische Allianz eine Einigung von Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, quer über die Grenzen ihrer Kirchentümer hinweg. Hedwig von Redern war geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. Sie hatte eine phänomenale Sprachbegabung. Wunderbar, Französisch und Englisch gesprochen. Sie wurde dann später, als das Allianzhaus in Bad Blankenburg gab, immer wieder zu den Bad Blankenburger Konferenzen zum Simultanübersetzen geholt. Und sie hat so den Gedankengang der Referenten verfolgt. Sie hat in dem gelebt, dass manchmal passieren konnte, dass der Referent gewartet hat, dass sie einen Satz übersetzt. Oh, you got it already. Sie hat einen Satz übersetzt, den der noch gar nicht gesprochen hatte, weil sie so in dem gelebt hat, was der Referent sagen wollte. Sie hat dann ab 1897, als die Evangeliumshalle in Bad Blankenburg gebaut war, Frau von Wehling, hat sie diese Arbeit der Evangelischen Allianz gefördert. Sie war nicht unkritisch. Man hat sie dann auch nach Keswick geschrieben, Keswick, zu den Keswick-Konferenzen geschickt. Und da hat sie schon sehr früh gespürt, dass ein neuer Geist aufkommt, bevor noch die Pfingstbewegung Kassel und Berlin nach Deutschland kam. Sie hat gesagt, wenn sie eingeladen wurde, sie soll doch auch zu solchen Pfingstversammlungen kommen, hat sie gesagt. Man hat dem Daniel auch nicht geboten, er soll in der Löwen Rachen springen und die Löwen reizen. Ich habe keinen Auftrag, dorthin zu gehen. Das schließt auch viel Neugier mit ein. Aber vor allem hat sie gesagt, im alten Bund Israel überschüttete Gott seine Leute mit Gütern und mit Glückseligkeit. Im neuen Bund ist es anders. Jesus hat zu unserem Heil seine Seele ausgehaucht und er will, dass seine Dienerinnen und Diener ihm gleich werden. Darum holt er sie nicht aus dem Staub heraus, sondern er lässt sie während ihres Lebens in Kreuz, Hohn und Verfolgung. Erst in der Ewigkeit wird klar werden, dass Gott uns so Jesus gleichgestalten will. Das spürt man ihren Liedern ab, da sie selber durchs Leiden hindurchging und dass sie einen Sinn im Leiden erkannt hat. Nur in tiefster Leidensglut, da zerschmilzt das eigene Leben, da wird uns die Kraft gegeben und des Glaubens Siegesmut. Da geschieht im Geist dem wahren Gottes heiliges Offenbaren. Sie hat selber drei ganz schwere Operationen durchmachen müssen. Die Mutter ist sehr früh auch gestorben. Sie hat dann ihrem Bruder, der Regierungspräsident zuerst in Wiesbaden war, dann durch Intrigen dort weg aus dem Amt gebracht wurde, dann Regierungspräsident in Gumbinnen in Ostpreußen war, begleitet, ihm den Haushalt gehalten. Auch dort musste wieder der Bruder gehen, weil es politische Wirren gab. Die letzte Station bis zu ihrem Tod 1935 war durch schweres Leiden geprägt. Aber es wäre entscheidendes vergessen, wenn nicht betont würde, dass sie auch die Gründerin der Bibelschule Malche dort im Oderbruch war. Frauen sollen wirklich fähig werden, im Dienst des Herrn Jesus hauptamtlich zu wirken. Und sie war Mitbegründerin und entscheidender Motor des Frauenmissionsgebetsbundes. Also etwa, ich durfte ja lange Jahre in Schorndorf wirken, wo der Sitz der Carmen-Mission ist. Sie hat bei einem Besuch in Schorndorf denen gesagt, ihr braucht doch für die Arbeit im Libanon und in Palästina Frauenmissionarinnen. weil es ganz schwierig ist, wenn männliche Missionare zu Frauen reden. Die dürfen nicht, also braucht Frauen, um die Frauen zu erreichen und die Mütter. Sie hat Ideen gehabt, hat immer die zweite Geige gespielt. Sie wollte nie Präsidentin, Vorsitzende sein, aber sie war die entscheidende Bewegerin, was kann alles geschehen, wenn Gott einen Menschen benutzt und durch ihn wirkt. Vielleicht kennen Sie das Lied, du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht, nur dort bleibt er dein Schild und Stab, dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt, er sucht dich nur an deinem Platz, wo er dich hingestellt. Hedwig von Redern war überzeugt, dass sie es noch erleben wird, dass Jesus wiederkommt. Sie hat dem wiederkommenden König entgegengelebt. Der König kommt eilend, kommt gleich, so hat sie ja gedichtet gehabt. Aber sie hat es nicht erlebt. Sie ist durch schweres Leiden hindurch dann abgerufen worden. Aber anders, als sie es eigentlich gewünscht und erhofft hatte, hat sie gewiss erlebt, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird doch das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Jesus ist einer Frau begegnet, hat die verbitterte, ungenießbare Hedwig von Redern benutzt zu einem Werkzeug, wieder Übersetzungsarbeit, Kontaktarbeit über die Grenzen hinweg, schriftstellerische Arbeit, Vorsängerin des Reiches Gottes, dass dann die baltischen Märtyrer in Riga, wenn die 19-jährige Marion von Claude im Gefängnishof das gesungen hat, weiß ich den Weg auch nicht, so weißt ihn wohl, plötzlich Trost hat. Gott hat die Hedwig von Redern benutzt zu einem ganz, ganz wichtigen Dienst und vielen Dank, dass ich ein bisschen erzählen durfte davon. Herr, wir danken dir, dass das Wahrheit ist. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Und dass wir ohne dich gar nichts tun müssen. Rufe du uns auch in diesen Tagen neu dazu, dass wir Fortschritte machen im Glauben. Schritte weitergehen. Intensivere Gemeinschaft mit dir finden. Und die Freude an dir unsere Stärke sein lassen. Amen. Amen.